So, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fernostwärts, einer unbekannten Nummer, das entscheiden wir später. Ich bin mal wieder ohne Nils in Kreuzberg in Berlin. Nils ist in Hamburg. Dafür habe ich mir Ersatz geholt, sehr kompetenten Ersatz in der Person von Angela Köckritz. Hallo.
Hallo.
Herzlich willkommen. Angela ist Asienkorrespondentin bei der Zeit. Ist das so korrekt, oder?
Ja, also ich bin Redakteurin bei der Zeit im politischen Ressort und internationale Reporterin. Mach gerade im Moment Asien und bald auch Afrika.
So. Okay, und du warst relativ lange wirklich die Korrespondentin vor Ort in China für die Zeit auch, oder?
Genau, 4 Jahre lang, ja.
Von wann bist du hingezogen genau?
Ich bin im Januar 2011 hingekommen, also richtig fies im Pekinger Winter, war sehr kalt und bin dann im November 2014 zurückgekommen.
Okay. Dann können wir einfach mal so ein bisschen damit anfangen, wo du herkommst. Also wie kommt es, dass du an diesem Punkt landest, wo du dann plötzlich in China bist und 4 Jahre lang Geschichten erzählen kannst von dort? Du hast Sinologie studiert? Habe ich das richtig gelesen, oder?
Genau, im Nebenfach. Also okay. Ich wollte eigentlich am Anfang was ganz anderes machen. Ich wollte eigentlich Holzbildhauerin werden und Möbeldesign machen und eine Thailand-Reise mit 18, die ganz anders endete, als sie geplant war, hat mich dann dazu gebracht, dass ich angefangen habe mit Sinologie und Japanologie. Und ich habe das dann Sinologie im Nebenfach weiter studiert, Hauptfach Politik und dann noch nebenbei Kunstgeschichte. Habe noch in Taiwan studiert und ja, genau. Bin dann als Volontärin zur Süddeutschen Zeitung gegangen und direkt danach zur Zeit. Da war ich erst so, auch wieder so internationale Reporterin für Asien und Lateinamerika und dann bin ich irgendwann nach Peking gegangen.
Okay, krass. Wo hast du studiert? Sinologie und Politik dann? Hier in Berlin?
Ich habe in Berlin angefangen, aber es war die Zeit der... Also ich habe eigentlich erst angefangen, ich hatte so ein bisschen chaotischen, typischen, angekommen in Berlin, angefangen mit Geschichte und Philosophie. Das war die Zeit der großen Studentenproteste. Uni war besetzt, dauernd Vollversammlungen, es wurde die ganze Zeit gestreikt. Also, ich weiß nicht, wir hatten so Trampoline an den Verkehrskreuzungen und sowas. Und ich war dann etwas verwirrt, wie es weitergehen sollte und habe mir irgendwas alles angeschaut und genau. Und später richtig weiter studiert habe ich aber in München.
Okay, das ist das komplette Gegenteil. Und okay, das heißt, wie lange warst du denn bei der Zeit, bevor du wirklich nach China gegangen bist dann?
Oh, das war, also angefangen hatte ich 2007 bei der Zeit und 2011 wurde ich dann Korrespondentin, ja, so 3 Jahre
ungefähr. 3, 4 Jahre, ja. Ist das... Wie anders ist es, wenn man als Korrespondentin dann auf einmal in der Region ist und dann kriegt man dann immer noch so generelle Sachen zugeschoben oder ist es dann wirklich alles fokussiert darauf, wo man gerade ist und wo man hingehen kann und mit welchen Leuten man sprechen kann? Wie unterscheidet sich die Arbeit?
Es ist total frei. Also okay. es ist absolute Freiheit. Man ist dann ganz am Ende der Welt und ist so ein bisschen, ja, man telefoniert ab und zu mal, aber das Tolle ist, wenn man in China ist, im Gegensatz zu Washington, ja, da kennen sich alle aus, aber in China ist, dann sagt man irgendwie, ich fahre nach Chongqing, dann sagen die Leute, oh, wo ist das, völlig egal, mach mal, also du hast da total Freiheit. Es war am Anfang für mich natürlich auch krass, ja, also so ein Büro aufbauen, so von scratch, ohne zu wissen, also es gab kein Büro, das ich übernehmen konnte und so, und das muss man dann alles selber rausfinden. Das war auch erstmal eine Herausforderung, aber hat super Spaß gemacht und ist für mich der tollste Job der Welt, wirklich, muss ich so sagen.
Wie muss man sich das vorstellen mit so einem Büro? Weil du warst ja, du hast dort gearbeitet und ich weiß, dass du eine Assistentin hattest.
Genau.
Und das ist dann quasi ihr beide, die dann zusammen die Arbeit gemacht habt. Oder was ist das Büro? Also was beinhaltet das?
Also das Büro war, ich wollte unbedingt in so einem Hofhaus, in einem traditionellen Hofhaus wohnen, weil ich traditionelle asiatische Architektur schon immer ganz großartig fand und wie gesagt, wollte ich auch Holzbildhauer studieren, also ich habe eine große Affinität zu Holz und zu Möbeln und also von Anfang an war ich einfach auch immer so in der Gegend um den Trommelturm, Glockenturm noch, als ich Praktika gemacht hatte in Peking und habe dann dieses wunderschöne Haus dort gefunden, direkt mit Blick auf Glocken und Trommelturm und so einer ganz tollen Terrasse und einen Dattelbaum und ganz viele Katzen, die da rumzogen. Und das war dann zu einer Hälfte sozusagen, Wohnung, mhm. ja, wo wir dann gewohnt haben, und das andere war halt dann Büro.
Ah, okay. Ist es dann, hat das jetzt auch jemand anders dann übernommen, oder ist es?
Nein, leider okay. nicht. Wir haben ja momentan auch keinen Korrespondenten in okay. Peking. Und ich weiß nicht, irgendjemand wird darin wohnen, aber ich weiß nicht. Weiß
okay,
nicht,
also es ist nicht in Händen der Zeit geblieben. Dann
nein. Schon. Ich bin ja auch relativ überstürzt abgereist ja. aus Peking, deswegen.
Genau, da, wenn es jetzt gerade eh aufkommt, dann können wir auch direkt drüber reden tatsächlich. Das ist wahrscheinlich so die Geschichte, die du geschrieben hast, von der wahrscheinlich die meisten gehört haben, die sich so ein bisschen ansatzweise für ihn interessieren. Dass deine Assistentin, so also Miao, ist dann vor 1,5 Jahren jetzt ungefähr, oder? Wie lange ist es her?
Ja, also es war die Zeit von Occupy Central. Sie wurde verhaftet am 2. Oktober 2014. Also die Vorgeschichte war, dass wir zusammen in Hongkong waren und über Occupy Central berichtet hatten. Und sie hat das auch etwas politisiert, würde ich sagen. Also sie kommt aus Peking und hat auch Tiananmen mitbekommen, also die Proteste auf dem Tiananmenplatz in dem alten Haus, wo sie aufgewachsen sind. Sie haben eben direkt an der Chang'an-Tier gewohnt, sieht man noch Einschusslöcher von damals. Und sie war eben eine von denen, sie war damals noch klein, die den Studenten Wasser gebracht hat. Das haben damals ja ganz viele Pekinger gemacht. Und ja, wir wohnen hier in der Nähe von der Feuerwehr. und das hatte sie eben auch sehr politisiert. Ich bin dann länger in Hongkong geblieben, sie ist zurückgefahren und war auf eine Support Occupy Central Veranstaltung in Songchuang, also dem Künstlerdorf in der Nähe von Peking. Und wurde dort eben festgenommen. Am Anfang wussten wir noch überhaupt nicht, was Sache war. Dann begann es so, dann wurde auch ich verhört, dann hatte ich auch tägliche Verhöre, dann wurde mir irgendwann vorgeworfen, ich sei Spionin und habe Occupy Central organisiert, was organisatorisch ein großes Kompliment wäre. Es waren ja nicht so ganz wenig Leute, aber halt überhaupt nicht stimmte. Und ich bin dann gegangen aus China. Es wurde dann doch etwas unangenehm alles. Und außerdem war dann meine Priorität auch, Miao aus dem Gefängnis rauszubekommen. Ich hatte das Gefühl, dazu wäre es besser, in Deutschland zu sein. Und wir haben dann eben ganz lange versucht, hinter den Kulissen erst zu verhandeln mit verschiedenen Kontakten. Und sind dann an die Öffentlichkeit gegangen. Bevor wir diesen Schritt gegangen sind, habe ich ganz wahnsinnig viele Leute gesprochen darüber, ob das eigentlich sinnvoll wäre oder dem Ganzen abträglich. Und wir haben uns dann, also ganz viele Leute haben gesagt, mach das, ja. Mhm. Es war dann einfach eine sehr, sehr lange Zeit. In der Zeit habe ich täglich mit ihrem Anwalt, Zhou Shifeng, kommuniziert. Und der sich extrem dafür eingesetzt hat, dann wurde sie im Juli freigelassen,
ja.
Nach 9 Monaten, ohne dass es eine Gerichtsverhandlung gegeben hat. Und direkt am nächsten Morgen wurde er, kann man nicht anders sagen, verschleppt. Also Miao war auch Zeugin dessen, das war eben in einem Hotel, 7 Days Inn, was so eine ganz bekannte Hotelkette in China war, und sie hört sozusagen vom gegenüberliegenden Zimmer. Die waren alle im Hotel, weil die so lange gefeiert haben und irgendwie ihre Familie nicht aufschrecken wollten, weil eben ja auch gerade freigekommen war. Und dann hörte sie seine Stimme und machte so langsam die Tür auf und sah eben, wie er so von so 3 Männern die seine Jacke über seinen Kopf genommen hatten. Die waren alle in Zivil, führten ihn ab. Und dann war er eben auch verschwunden. Wir wussten, dass er in einem dieser schwarzen Gefängnisse in Tianjin war, wie die anderen auch. Und das Nächste, was wir dann von ihm hörten, war sozusagen diese CCTV-Geschichte. Also er und seine ganze, seine Festnahme war im Zuge dieses großen Crackdowns auf Bürgerrechtsanwälte. Ja. Er ist sozusagen die Hauptfigur in diesem ganzen Ding. Also seine Anwaltskanzlei Fongrui, Anwaltskanzlei, die so Bürgerrechtsfälle oder sensible Fälle behandelt hat, wurde dann von den Behörden als eine kriminelle Vereinigung, als für kriminelle Vereinigung bezeichnet, und er wäre sozusagen der Masterhead oder das Zentrum dieser kriminellen Vereinigung. Und dann gab es so eine CCTV, im Staatsfernsehen, so diese inzwischen sehr übliche Vorführen. Man hat dann einfach gesehen, dass die sich gegenseitig belasten wollte. Auf den Bildern sieht man die Männer alle gleich angezogen, alle mit vergitterten Fenstern im Hintergrund. Mhm. Die haben offensichtlich sehr, sehr lange nicht geschlafen, was ja auch die Praxis ist, das weiß ich auch von Miau. Mhm. Es ist für politische Gefangene die Praxis, dass man sie erstmal in ein schwarzes Gefängnis bringt, 4-5 Tage am Schlafen hindert. Da sind immer 2 Leute nebenan, die dich anstupsen, mhm. 24 Stunden am Tag. Um der Hoffnung eben zu bekommen, ein Geständnis zu bekommen. Und dieses Geständnis hatten sie dann ihm abgepresst. Also wie gesagt, ich habe ihn fast nicht wiedererkannt, so müde sah er aus. Und er ist jetzt der Subversion angeklagt, aber es gab auch da noch keine Gerichtsverhandlungen und nichts weiteres. Und dieser ganze Fall hat ja auch international für große Aufmerksamkeit gesorgt und auch internationale Rechtsanwälte, Richter, Juristen haben sich für diese 12 Leute eingesetzt und wir hoffen jetzt eben auch, dass er freikommt. Er ist vorher gewarnt worden, dass das passieren wird. Ich habe damals auch gesagt, verlass das Land so bald wie möglich. Und er, ja, ist einer dieser Menschen, der dann eben gesagt hat, nee, ich mach das weiter, das ist meine Aufgabe.
Mhm. Krass. Wenn du auch gesagt hattest, dass du dann quasi Leute gefragt hast, während ein Jahr noch im Gefängnis war, wie stellt man sich das vor? Hast du dann mit Leuten geredet, die Erfahrungen hatten mit dem Rechtssystem in China, die auch Verwandte hatten, denen das passiert ist? Oder was war dann da so der Tenor? Also was die Geschichten, die man hört, müssen da auch extrem sein, oder? Wenn man nur mit Leuten redet, die irgendwie Erfahrungen mit solchen Fällen haben.
Also ich habe viele Leute gefragt, die selber im Gefängnis waren, oder Leute, die aus dieser Bürgerrechtsszene kommen, dann Leute, aber auch die dabei waren, hinter den Kulissen zu verhandeln, also auch zum Beispiel auf deutscher Seite, also die sich so ein bisschen auskennen mit dieser Diplomatie, hinter den Kulissen geredet, mit dem Auswärtigen Amt natürlich auch, also mit Diplomaten, querbeet, also jeden, ja. Wo ich mir irgendeine, ich meine, das ist, man spürt da einfach eine wahnsinnige Verantwortung. Du bist nicht dafür verantwortlich sein, dass deine Freundin und Mitarbeiterin vielleicht noch länger im Gefängnis schmort. Und deswegen habe ich eben versucht, wo immer ich eine Antwort haben konnte, eine zu bekommen. Und was ich von Miau weiß, war es anscheinend auch der richtige Weg, weil zumindest wurde sie im Gefängnis sehr viel besser behandelt als andere.
Sobald der Text dann raus war oder schon?
Von Anfang an. Okay. Also von Anfang an, es war ganz klar, dass da die Aufmerksamkeit drauf ist auf diesen Fall. Also sie ist zum Beispiel nicht geschlagen worden. Sie wurde auch 4-5 Tage am Schlafen gehindert, das schon, aber sie ist nicht geschlagen worden. Sie hat relativ bald einen guten Job im Knast bekommen. Der Top-Job im Knast ist die Essensausgabe. Also man fängt so an mit Kloputzen, ja. Fensterputzen, Bodenputzen und Essensausgabe. Das ist natürlich eine Machtposition. Ja. Den hat sie relativ schnell bekommen. Und das war so klar dadurch, dass auch der diplomatische, also die diplomatische Aufmerksamkeit auf diesem Fall liegt, dass das durchaus einen Unterschied macht. Und ich weiß eben von anderen Fällen, wo diese Aufmerksamkeit nicht drauf ist, ich meine, 9 Monate im Gefängnis können Leute zerstören, psychisch und psychologisch. Und ich habe auch Leute schon erlebt, bei denen das der Fall war. Und das war auch das, was mir große Sorgen gemacht hat bei ihr. Und da ist sie recht relativ gut rausgekommen.
Hast du dann irgendwann, ich weiß nicht, wie viel du davon erzählen kannst, aber hast du irgendwie was gelernt darüber, wie es ist, auf deutscher Seite mit den Chinesen über sowas zu verhandeln? Weil auch zum Beispiel die Tatsache, dass es diese schwarzen Gefängnisse gibt, wird ja auch offiziell geleugnet, soweit ich weiß. Also eigentlich gibt es das ja nicht alles. Mhm. Weißt du, kannst du irgendwas dazu sagen, wie sowas dann abläuft oder ist das alles?
Ich meine, ich kann was über meine eigene Erfahrung natürlich erzählen, also mit auch den Sicherheitsbehörden. Also das ist ja auch so ein anderer, also es sind ja Behörden, mit denen man normalerweise nicht in Kontakt kommt. Auch also jetzt Leute von der Staatssicherheit. Das ist natürlich auch ein anderer Typus Beamter als jetzt der nette Typ aus dem Außenministerium. Das war extrem interessant, auch so, also auch die in der Hierarchie mitzuerleben, also zum Beispiel wie die aus der Sicherheit mit den Leuten vom Außenministerium, mit dem Chinesischen sprechen und man merkt sehr wohl, wer da wie viel zu sagen hat, nämlich die von der Sicherheit sehr viel und die vom Außenministerium sehr wenig. Und ansonsten ist es eine Sache von, also das wurde von sehr, sehr vielen Leuten und da bin ich auch der deutschen Botschaft und dem Außenministerium und dem Bundeskanzleramt sehr dankbar. Das wurde von sehr vielen Leuten thematisiert und angesprochen und es waren sehr, sehr viele Leute mit diesem Fall befasst. Und das ist einfach was, was natürlich gewisse Kräfte in China, sag ich mal, nicht gerne haben. Natürlich möchte der Sicherheitsapparat absolute Macht und überhaupt keine Kontrolle. Und ich finde auch, also man sagt ja oft, China will das und China will das nicht. Und das ist natürlich nicht so, weil das ist natürlich keine monolithische Regierung. Und das fand ich auch eine sehr interessante Erfahrung, dass man dann zum Beispiel, wenn man mit Leuten vom chinesischen Außenministerium zu tun hat, auch merkt, dass die zum Beispiel wissen, was für ein PR-Problem so ein Sicherheitsapparat für die darstellt. Ne? Weil man kann natürlich 50.000 Diplomatie des Lächelns-Initiativen fahren. Wenn man einen Sicherheitsapparat hat, der für keine besondere gute Presse sorgt, dann konterkariert das so ein bisschen.
Und hat es dein Bild von China wie maßgeblich verändert? Weil man weiß ja schon, dass es diese Sachen gibt, aber dann nochmal selber das mitzumachen und auch eine Freundin zu haben, die dann da in so einem Gefängnis landet, jetzt neuer Anwalt noch, mit dem ihr wahrscheinlich auch relativ viel zu tun hattet. Hat das irgendwie deine Wahrnehmung von China und deine Einstellung zum Land maßgeblich verändert?
Nee, eigentlich überhaupt nicht, weil also mit diesen Kräften hat man auch als Journalist vorher zu tun. Also man ist durchaus immer mal wieder den Leuten vom Sicherheitsapparat ausgesetzt. Es ist ja auch eine der großen, also finde ich eigentlich die epochale politische Auseinandersetzung in China ist ja immer bei diesen ganz vielen Kräften innerhalb der Gesellschaft. Und das ist ja eigentlich ein tagtäglicher Kampf oder eine tagtägliche Auseinandersetzung, wie viel Freiheit ist möglich und wie viel Autoritarismus. Und also von daher hat mich das nicht erstaunt. Was natürlich ein anderes Gefühl ist, ist dem selbst auszugesetzt zu sein, dass es eben keine Rechtssicherheit gibt, dass auch Gesetze, die nach dem chinesischen Gesetz gelten, nicht zur Anwendung kommen. Also diese absolute Hilflosigkeit, das zu fühlen, ist was anderes. Und man, also ich weiß nicht, ich kann mich in Deutschland so sehr über diesen Rechtsstaat freuen. Und ich glaube, das ist so was ganz Eigenartiges, mit was wir aufgewachsen sind. Und es ist so, wie wenn man Luft auch nicht schätzt.
Ja.
Also man schätzt Luft nicht nur, wenn man eine Zeit lang wirklich fiese eine Verschmutzung gehabt hatte, kann man frische Luft einfach schätzen. Und genauso das finde ich mit dem Rechtsstaat auch. Es ist einfach eine großartige Errungenschaft und die sollte man nie zu klein schätzen.
Ja, es ist krass, wenn man dann irgendwie plötzlich ohne Netz, auch ohne Sicherheitsnetz da ist. Und könntest du denn jetzt, weißt du, ob du nach China zurück kannst? Also hast du schon wieder versucht, ein Visum zu beantragen seitdem? Oder
habe ich gerade nicht, einfach weil ich denke, es ist immer ganz gut, so ein bisschen Gras über die Sache zu wechseln. Ich behelfe mich gerade mit Taiwan oder Hongkong, wenn ich gutes chinesisches Essen essen will und chinesisch reden möchte. Und schauen wir mal. Also
ja. Okay, dann, weil du auch Miao natürlich erwähnt hattest, ich fand es ganz interessant, dass in dem Zuge, als die Geschichte doch international so Aufmerksamkeit bekommen hat, gab es ein Stück, ich glaube bei Asia Society, wo mehrere News Assistants, also andere Chinesen, die eben auch als Assistenten quasi für ausländische Journalisten arbeiten, auch so ein bisschen darüber geschrieben hatten, wie diese Arbeit eigentlich so ist, weil sie halt sagen, es ist eigentlich so ein Job, bei dem man so ein bisschen im Schatten immer ist in vielen Fällen, wenn man eben den Leuten zuarbeitet, aber selber oft wenig Credit bekommt, gleichzeitig aber wenn man eben chinesischer Staatsbürger ist, im Zweifel derjenige ist, der quasi zur Zielscheibe wird. Ja, hat jetzt unheimlich Glück auch, weil ihr euch da so hintergehängt habt. Wie muss man sich diese Arbeit normalerweise vorstellen? Ist es wirklich so Standard, dass dann die Journalisten bei allen großen Zeitungen chinesischen engen Mitarbeiter haben? Oder wie funktioniert das? Und was machen die Leute dann? Ist es, weil die Journalisten kein Chinesisch sprechen? Oder wie funktioniert das?
Also die Zeit, wo westliche Journalisten kein Chinesisch gesprochen haben, ist weitgehend vorbei. Also gab eine Zeit, da war das Usus, dass irgendwie niemand Chinesisch gesprochen hat und die Assistentin oder der Assistent hat dann eigentlich alles übersetzt. Das ist so ein bisschen vorbei, aber es ist so, dass manche Dinge einfach leicht, also viele Dinge sind bürokratischer Natur. Also es ist zum Beispiel einfach wahnsinnig toll, wenn man in dieses Steueramt gehen muss. Also ich finde das chinesische Steuersystem wahnsinnig kompliziert. Man muss es jedes Mal wieder nur ausfüllen am Computer, dann dahin laufen. Und es ist einfach total super, wenn einem jemand da helfen kann bei diesen ganzen bürokratischen Sachen. Dann ist es zum Beispiel so, dass ich einfach längst nicht so schnell Chinesisch lesen würde, wie ich Englisch lese. Also Miao hat zum Beispiel dann oft alles gelesen und mir auf Chinesisch gesagt, was da drin steht. Dann ist es oft so, dass ich habe zwar alle meine Interviews auf Chinesisch geführt, aber die Spanne der Interviewthemen ist einfach enorm groß. Also man hat von Archäologen bis Wirtschaftswissenschaftler bis Biomediziner. Und du kannst dich, selbst wenn du auf ein Interview vorbereitest, kannst du nicht jedes Wort wissen, das darauf vorkommt. Und du kannst auch nicht immer mit Interviewpartnern dann mit deinem Dictionary rumhantieren. Ja, das nervt auch. Und dann ist es einfach ganz gut, jemanden in der Hinterhand zu haben. Und dann ist es manchmal auch ganz gut, wenn dir jemand so diesen Spin, also es gibt ja auch immer einen Kontext und so, ne? Also, und es ist so, muss man wirklich sagen, es ist ein ganz, also das sind sozusagen, ja, viel zu wenig besungene Helden auch, muss man wirklich sagen, weil ich habe immer versucht, Miao oder auch die Leute, die ich davor zu hatte, immer so zu schützen, wie es ging. Also wenn es sehr sensible Geschichten waren, habe ich das immer alleine gemacht. Ich hätte nie jemand mit in die tibetischen Gebiete genommen oder so. Und nichtsdestotrotz sind das eben auch ganz tolle, oft auch ganz tolle Journalisten, die aber halt in diesem chinesischen Mediensystem jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit haben, so als Journalisten zu arbeiten, wie sie das gerne wollen würden. Und viele sind ja auch im Westen ausgebildet worden, weil sie nicht, haben in den USA in Journalism Degree gemacht oder so. Und für die ist es dann natürlich auch, es ist jetzt vielleicht nicht so die Wahnsinnsalternative, bei der China Daily zu arbeiten. Und das ist aber natürlich auch schade, wenn sie nur als Assistent arbeiten dürfen. Aber es ist chinesisches Gesetz, dass sie sozusagen dann auch nicht schreiben. Also eigentlich sollten die dann nicht schreiben.
Oh, okay. Das heißt, ist es, was genau sagt, also was genau ist das Gesetz dann, dass chinesische Staatsbürger nicht für ausländische Medien schreiben dürfen? Oder wie?
Also Korrespondent darf kein chinesischer Staatsbürger eigentlich sein.
Oh, krass.
Das wurde mir auch gestern nochmal von einer chinesischen Staatsbürgerin, die eigentlich als Korrespondentin nach China gehen sollte, bestätigt, dass das Gesetz ist.
Oh.
Also es gibt natürlich viele, Huatia oder Huai, also American Born Chinese oder
German. Ja, das, ja. Ja,
das gibt es, das aber anderes, ja, Staatsangehörigkeit ist anscheinend.
Okay. Und sie ist dann jetzt auch, arbeitet jetzt auch als Journalistin hier in Deutschland? Oder?
Sie fängt gerade an, sich zu etablieren und versucht gerade, gibt gerade Chinesischunterricht und möchte jetzt irgendwie Ausstellungen organisieren, okay. Aber wie gesagt, das ist alles ganz frisch. Sie hatte bis vor kurzem auch ein Stipendium und etabliert sich gerade neu. Also mal gucken.
Ja, ich hatte auch ein paar Mal, das war dann auch so, die Geschichten waren so ein bisschen gemixt, aber es war dann auch so ein bisschen manche Sachen, eben dieses mit den unbesungenen Helden, man begibt sich eben oft in Gefahr, bekommt wenig Credit, aber es gibt auch wohl andere, die es dann geschafft haben, die gesagt haben, für mich war das quasi ein Springbrett irgendwie, um dann im Ausland als Journalist zu arbeiten. Mhm. Also es scheint so ein bisschen so und so zu sein.
Ehrlich gesagt, mir fällt gerade ein, ich kenne auch Leute, die trotzdem in China die Chinesen sind und fällt mir gerade ein.
Keine Namen.
Nee, sag ich nicht, aber ja. Naja, egal.
Es gibt ja auch immer, wenn man doppelte Staatsbürgerschaft hat oder sowas, dann kann es ja auch sein, dass sowas nicht unbedingt, ich weiß nicht.
Ja. Also wie gesagt, ich habe die Gesetzestexte nicht angeschaut, das wurde mir gestern sozusagen von einer Chinesin gesagt.
Ja gut, man lernt immer wieder dazu. Ja. Wir haben ja auch gestern gelernt, dass wir als Journalisten nicht wirklich kompetent sind, um über Gesetze zu reden. Da gab es eine interessante Podiumsdiskussion mit einer Meinung, dass man doch als Journalisten nicht unbedingt am rechtlichen Dialog beteiligt werden muss. Dann können wir eigentlich noch mal so ein bisschen in der Mitte der Zeit auch schauen, sondern ein bisschen über die journalistische Arbeit in China so reden. Wir hatten gestern zum Beispiel bei der Podiumsdiskussion, ging es so ein bisschen um Offenheit, auch innerhalb von China. Und dort ist so ein bisschen kritisiert, dass manchmal man an manchen Sachen vielleicht nicht teilhaben kann, dass es schwierig ist, als Journalist Zugang zu kriegen zu bestimmten Events, die gerade auch auf offizieller Ebene dann organisiert werden. Aber ich finde, wir reden extrem viel darüber, wo man in China keinen Zugang zu kriegt. Aber es gibt ja unheimlich viel, was man trotzdem machen kann. Du hast doch vorher schon gesagt, dass es richtig offen war und dass du unheimlich viel Zeit hattest, was du machen, mit den Themen, die du machen konntest. Was, wenn du komplett eine Woche oder sagen irgendwie 2-3 Wochen hast, wo du machen kannst, was du willst, wie muss man sich das dann vorstellen? Was machst du dann? Hast du Themen im Kopf schon vorher, an denen du dann arbeitest und reist dann irgendwo hin oder wie funktioniert das?
Also, ich meine, am liebsten ist einem natürlich, wenn man ganz offen seine Themen selber suchen kann. Ich habe mir immer so ganz gerne so gesellschaftliche Themen angeschaut oder sagen wir mal so, ich habe ja auch nebenbei ein Buch geschrieben und ich hatte immer so eine Frage, die mich eigentlich interessiert hat. Also ich bin so mit zwei Prämissen so angereist. Ich weiß gar nicht mal, ob man sich das so vorstellen kann, aber ich weiß noch so, also gerade auch nach der Olympiade damals, haben Leute die ganze Zeit gesagt, oh, und die Chinesen, die sind doch irgendwie alle gleich, ja, also was ja so irgendwie, so, ja, okay, die glauben auch alle, wir sind gleich. Und dann habe ich mir gedacht, das ist so eine dynamische Gesellschaft und darüber weiß Deutschland so wenig, also was eines meiner Hauptanliegen ist, ist diese Gesellschaft in der Individualisierung und Komplexität und ihrem rasenden Wandel und ihre Psychologisierung zu zeigen, weil das einfach Prozesse sind, die mich interessieren. Und eine andere Sache, die mich einfach immer sehr interessiert hat, auch von dem Hintergrund, dass ich in Taiwan studiert habe, ist die Frage nach diesem chinesischen Erbe oder wie man mit diesem kulturellen Erbe umgeht. Also das ist einfach das einzige Land auf der Welt ist, wo es sowas wie eine Kulturrevolution gibt und man daher ein absolut gebrochenes Verhältnis zu seiner eigenen Identität hat. Also so einen doppelten Wertebruch. Und ich finde, das hat man in Deutschland auch. Aber in Deutschland gab es eben nur einen einmaligen Wertebruch und nicht innerhalb von 10 Jahren doppelten. Also sozusagen, dass Mao Zedong die alten Werte kaputt schlägt und danach und die sozialistischen Werte gelten und danach kommt Deng Xiaoping und dann gelten die sozialistischen auch nicht mehr. Und also wie alte, also eigentlich uralte, für tot geglaubte Traditionen wieder hervorkommen und teilweise so eine neue Gestalt annehmen. Also zum Beispiel wie mit dem Mätressentum, was ja eigentlich das Konkubinat ist, wobei das Mätressentum eben in diesem modernen marktwirtschaftlichen Kontext passiert und seitdem eigentlich ganz viel passiert ist. Also die Emanzipation der Frau, ne? Also warum gibt es sowas wie das Mätressentum? Sowas hat mich interessiert. Oder ganz, ganz verschiedene Traditionen oder ganz verschiedene Orte. Und also wann immer ich Zeit hatte, habe ich eigentlich dann versucht, sowas zu machen. Und das ist da ist die Zeit eben auch ganz cool, weil man, also das kann man nicht dauernd machen, aber man kann ab und zu mal sagen, okay, ich gehe jetzt und suche Eremiten, ich weiß nicht, wo die sind, ich bin 2 Wochen weder per Internet noch Telefon zu erreichen und dann stapft man einfach los und sucht Eremiten und Gott sei Dank haben wir sie auch gefunden.
Okay, willst du mir die Geschichte mit ein bisschen mehr Details erzählen? Wo seid ihr hingegangen? Wo habt ihr Eremiten gefunden? Woher wusstet ihr, dass sie dort sind?
Also es gab so eine daoistische Zeitschrift, von der wussten wir, dass dieses Eremitentum, das ja eigentlich in der Kulturrevolution ausgelöscht worden war, aber halt kulturell eine wahnsinnig große Bedeutung hatte, wussten wir, dass da wieder Eremiten sich angesiedelt haben. Und wir wussten nur, dass es Zhongnanshan ist, also gleich bei Xi'an. Es waren ja sozusagen, man war ja früher als Beamter mal wieder Eremit und dann wurde man vom Kaiser wieder zurückentdeckt und es war ein Kommen und Gehen. Und dann sind wir über diesen einen Daoisten dort hingefahren. Aber der war bei diesen ganzen Eremiten überhaupt nicht beliebt, weil die meinen, er bringt irgendwie den Kommerz in diese Berge. Und am Anfang waren auch alle so ein bisschen kurz angebunden zu uns. Aber das ist ja klar, ne? Und dann irgendwann brach das Eis und wir hatten dann so einen jungen Eremiten, mit dem haben wir uns angefreundet und der hat uns dann seine ganzen Eremitenfreunde vorgestellt, an die man sonst einfach nicht rangekommen wäre, weil das waren wirklich Eremiten, ja, die bewerfen dich dann mit Steinen, wenn du hinkommst. Und einen Eremiten haben wir auch in Hua, also das war dann der Eremit, den ich ganz oft besucht habe, weil das auch eine der Figuren meines Buch war, das war ein daoistischer Eremit im Huashan. Und da sind wir einfach hochgeklettert und ich bin zu irgendwelchen Mönchen gegangen, habe gemeint, wo ist hier ein Eremit, meinen sie, latsch mal darüber. Und dann sind wir rübergelatscht und dann haben wir irgendwann diesen Eremiten gefunden. Und das war dann eine sehr lange und wechselreiche Geschichte, wie wir uns anfreundeten.
Okay, die kann man wahrscheinlich dann im Buch nachlesen.
Ja.
Ist das eigentlich schon erschienen?
Ja,
oder? Wolkenläufe?
Genau.
Okay, genau. Also wer über Wandel in China und auch viele interessante Geschichten über Individuen in China lesen möchte, sollte vielleicht sich das Buch mal besorgen. Also ich habe es tatsächlich auch nicht gelesen. Ich kenne nur deine Texte bei der Zeit, aber die gefallen mir immer sehr gut. Deswegen.
Genau.
ich hatte tatsächlich noch was. Verdammt. Genau, du bist dann ja in Beijing gewesen den Großteil der Zeit, also hast in Beijing gelebt. Wie viel warst du dann außerhalb der Stadt unterwegs? Also war das dann wirklich so ein Kommen und Gehen oder hast du in erster Linie da von dort an gearbeitet für politische Themen gemacht?
Also die ersten 2 Jahre war ich eigentlich nur unterwegs, dann war ich keine 2 Wochen am Stück in Peking. Also es war wirklich crazy, aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, du musst dieses Land mal kennenlernen und gerade, ich finde auch gerade, dass gerade auf dem Land die interessantesten Geschichten passieren. Also meine Lieblingsprovinz für Geschichten war Gansu, da war ich immer total gerne, weil ich fand, da passierten einfach irre Dinge. Und dann habe ich irgendwann das Bedürfnis verspürt, doch etwas bodenständiger zu sein, nicht nur die ganze Zeit auf dem Koffer zu leben. Und war dann auch wieder ein bisschen mehr in Peking, aber man reist natürlich schon viel.
Und das heißt, wenn man dich jetzt fragen würde, an welchen Ort soll ein Mensch gehen, dann wäre deine Empfehlung Gansu.
Ach, also, es kommt drauf an. Also für die tollste Natur würde ich nach Qinghai gehen. Also das fand ich so von der Natur her unglaublich. Ja. Wahnsinn. Als Tourist würde ich jetzt nicht nach Gansu gehen, glaube ich. Unbedingt, also doch schon nach Labrang.
Also ich wollte gerade sagen, also da war ich tatsächlich auch so am Ende meines ersten Jahres in China, waren wir da mit 3 Leuten. Das war also, ist auch mal eine Abwechslung, wenn man nicht die ganzen Touristengruppen, die chinesischen immer hat, mit den Hüten.
Das stimmt.
Mit den Stangen.
Das stimmt. Ja, nee, es gibt schon schöne Ecken, aber es gibt auch sehr einsame Ecken oder so. Also ich meine, ich finde es toll, in der Wüste Gobi zu sein, aber ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Touristen dahin schicken, ich weiß nicht.
Da heißt das, du bist dann auch in allen Provinzen mal gewesen, so komplett China einmal?
Es gibt so ein paar, die war ich nicht, war nicht in Ningxia, ich war nicht in Guizhou, was ich total schade finde. Aber ich glaube, das war's. Ich war nicht in den beiden.
Krass.
Ja, genau. Auch Guizhou wäre ich nicht gerne.
Wie ist das, wenn du, das heißt, du bist auch in Tibet gewesen, also in der autonomen Provinz?
Ja, direkt. Mit so einer Journalistenreise vom Staatsrat organisiert.
Du hattest auch gesagt, dass man mit den Security-Leuten schon relativ viel zu tun hat, mit den Staatssicherheitsleuten als Journalist, in was für eine Funktion dann? Treffen, ist das dann immer so zum Tee trinken, treffen regelmäßig oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee, das weniger. Also man kriegt einmal mit, dass die halt immer permanent in dein Haus reingehen, weil sie extra so Zeichen geben, dass sie die Zeit am Computer verstellen oder das Licht, das an war, wieder ausmachen und so. Aber das war eigentlich nicht so das Unangenehme. Das Unangenehme ist manchmal, dass man halt mit diesen Darshow, also mit diesen Thugs oder so Mafia-Leuten, mit denen die Polizei zum Teil zusammenarbeitet, weil sie Drecksarbeit nicht haben will, mit denen hast du halt manchmal als Journalist was zu tun. Also das Unangenehmste, was ich dort hatte, war mal in Kashgar. Wir hatten dann so Typen, die eine Nacht lang so getan haben, also die Türen einschlagen und Sexual Harassment-Anrufe lanciert haben und so. Also solche Geschichten hat man manchmal.
Das ist dann Alltag, auch mit den Besuchen im Haus und so.
Das mit den Besuchen im Haus ist Alltag. Also das mit solchen Typen jetzt nicht jedes Mal. Also es ist auch manchmal easy. Also viele Recherchen sind auch wahnsinnig einfach. Ja. Also wie gesagt, um das nochmal zu sagen, also eigentlich ist es solange man jetzt nicht auf der top-politischen Geschichte steht und vor allem, wenn man mit so einem Printjournalist ist, mit einem Zettel und einem Stift und einem komischen Chinesisch, ist ja auch irgendwie, sind ja auch alle Leute ganz bezaubernd, ja. Also, ich finde, Leute sind so offen und so, teilen auch so gern ihre Geschichten und sind so gastfreundlich. Also, meistens läuft es total gut, aber manchmal hat man halt Ärger mit den Jungs.
Ja, das wollte ich mich auch gerade noch fragen, weil auch, dass eben auch der Fokus darauf, wie beschränkt die Arbeit ist, aber gerade als Journalist für eine deutsche Zeitung ist man eigentlich relativ frei in dem, was man machen kann, oder? Also auch, was du dann gemacht hast in deiner Arbeit, das klang jetzt alles relativ problemlos.
Ja.
Das sind dann so Einzelfälle.
Ja, also ich meine, das ist natürlich auch, also ich bin jetzt nicht die New York Times, die irgendwie Wendy Abau-Skandal rausholt. Da hat man ja auch gar nicht die Manpower oder Womenpower dazu, wenn man zu zweit ist. Aber so, ich meine, es gibt halt so Orte, da ist es schwierig, jetzt zum Beispiel in Kashgar oder in den tibetischen Gebieten, da ist das schwieriger, aber sonst kann man eigentlich meistens ganz gut für eine Reise, wo man will und machen, was man möchte.
Naja gut, es gibt immer so Regionen, wo dann gerade, wo man dann als Ausländer generell oft nicht hin kann. Das hat dann nicht mal was damit zu tun, ob man Journalist ist. Das hatte ich auch in den tibetischen Regionen auch mitbekommen und in Xinjiang generell auch, dass dann immer, da gibt es dann immer Gerüchte und das heißt dann so, vor 2 Monaten konnten Ausländer da nicht hin. Wir wissen jetzt gerade nicht, wie es gerade ist. Ihr werdet es dann sehen, wenn ihr hingeht. So.
Ja.
Aber es sind halt im Endeffekt auch Ausnahmen. Eine Sache würde mich noch interessieren, wenn du dann 4 Jahre da warst, auch in der Zeit. Wenn du 4 Jahre da warst, hast du irgendwie Veränderungen festgestellt? Weil in der Zeit ist ja auch Xi Jinping dann an die Macht gekommen und es gibt jetzt immer diese Erzählung von wegen, oh, das wird jetzt alles strenger und die Daumenschrauben werden angezogen. Das war tatsächlich auch mein Eindruck so ein bisschen. Ich bin 2012 weg und dann 2014 wiedergekommen und da hatte ich auch wirklich das Gefühl, dass sich einiges schon verändert hatte und tendenziell eher zu weniger Freiheit hin. Du warst die ganze Zeit dort. War das auch dein Eindruck oder hast du diesen Trend nicht so beobachtet?
Oh, es war
oder hast du andere Trends beobachtet?
Es war ganz extrem. Also es war auch ein paar Monate, nachdem ich da war, war dieser Wenzhou-Zugskandal, wo 2 Hochgeschwindigkeitszüge kollabiert sind und ich weiß gar nicht, wie viele Leute, irgendwie knapp 40 Leute starben. Und das war wirklich eine Sternstunde des Weibo-Journalismus. Also ich meine, am Anfang, das Propagandaministerium hatte, Propagandabehörden haben natürlich wie üblich die Order rausgegeben, nicht individuell zu berichten, nur die Materialien des Propagandaministeriums zu übernehmen. Und in dem Moment war bei Weibo so etabliert, dass es sich so Weibo-Journalisten dann an den Tatort gefahren sind und Bilder gepostet haben, wie die versucht haben, diese entgleisten Zugwaggons zu begraben. Und dann gab es eine legendäre Pressekonferenz mit einem Mitarbeiter des Eisenbahnministeriums, das ja sowieso zu den unbeliebtesten gehört, war korruptesten. Und da sagte dieser Beamte diesen wunderschönen Satz, ich weiß nicht, egal ob Sie mir glauben oder nicht, ich selber glaube mir. Und das wurde eben zu dem Netzding, ja, das wurde zu allem zitiert. Und dann haben zum ersten Mal, und das war wirklich spektakulär zu sehen, auch die Medien mitgemacht. Also die haben sozusagen die Vorgaben des Propagandaministeriums umgangen. Eine Zeitung in Shanxi hatte einfach die erste Seite weiß gelassen und darunter so ganz klein, wer lügt, dem wird eine lange Nase wachsen, Pinocchio und so. Also es war Wahnsinn. Und also das war wirklich der Geist, der damals geherrscht hat. Also das ging ja dann weiter mit diesen Uhrenbrüdern, ne, dass man anfing, über im Netz die Omega-Superuhren der Beamten zu spotten. Und das hatte sich wirklich grundlegend, es gab zum ersten Mal wirklich eine unabhängige Öffentlichkeit und eine Kontrollinstanz. Und das Ganze hat dieses Verhältnis von Herrschenden und Beherrschten wirklich fundamental verändert. Und dann kam Xi Jinping. Und kurz vor Xi Jinping war eine unglaubliche Hoffnung der Intellektuellen, gerade wegen seinem Vater. Und man sagt, okay, Xi Jinpings Vater war ein Reformer, Xi muss auch ein Reformer sein. Und dann das genaue Gegenteil. Ja. Und also diese... Also ich habe gestern auch noch mal mit einem sehr guten Freund telefoniert, der im Film arbeitet und der zu mir gesagt hat, es geht jetzt inzwischen gar nicht mehr darum, dass man nur lobt, sondern auch wie man lobt. Ja, also diesen Tonfall, wirklich so kulturrevolutionsmäßig. Und alle ziehen sich auch wieder in so einen kleinen Raum zurück, also lesen irgendwie am liebsten Rezepte oder posten irgendwie Essen rauf und runter oder ich selbst mit meinem Selfie. Und das ist so diese totale Angstbereich und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es gut geht, umso mehr als die Wirtschaft ja im Moment kränkelt oder nicht so schnell wächst und man eigentlich eine Innovationswirtschaft sein will und Technologie. Und ich glaube, wenn Leute innovativ sein wollen und eine hohe Technologie haben wollen, muss man ihnen auch eine Freiheit geben und kann sie halt nicht ganz so behandeln wie Kinder. Vor allem diese Menschen sind ja nicht mehr die Menschen aus der Kulturrevolution, sondern es sind hochgebildete, total vernetzte, ja, wahnsinnig dynamische Teil einer Gesellschaft. Und zwar inklusive der Wanderarbeiter und auch der größten Bauernschaft. Die wissen auch inzwischen, was passiert.
Das heißt, das würdest du auch, wenn du dann sagst, dass du es so daran siehst, was die Leute zum Beispiel posten, dass man es dann auch im eigenen Umfeld kommt, ganz klar merkt, wie sich die Stimmung verändert.
Ja, also ich meine, es gibt, ich kenne nichts, also ich kenne trotzdem noch Leute, die vielleicht andere Dinge posten, aber ich finde, es ist ja ganz interessant. Wir haben vor kurzem den beliebtesten Text gelesen im Netz zum Beispiel, und das ist gerade im Moment viel über so einen Schriftsteller, der viel über verschiedenes Essen geschrieben hat, ne? Also das ist gerade der beliebteste Text bei Waze. So.
Ja. Wobei es ja auch, was ich interessant fand, gerade weil bei WeChat viele Leute das Gefühl haben, dass sie so ein bisschen privater sind, weil es nicht diese Öffentlichkeit von Weibo hat. Also ich habe mit Freunden geredet, die mir dann oft erzählen, dass sie sagen, sie würden sich eher trauen, noch Sachen zu sagen, wenn sie zum Beispiel in Englisch miteinander sprechen. Sie schreiben dann eine Mischung aus Englisch und Chinesisch, wo sie dann sagen, man hat, das ist dann ein Gefühl, dass man weniger beobachtet ist. Wie weit es dann stimmt, ist natürlich immer noch eine andere Frage. Aber es ist vielleicht auch eine Ausnahme und vermutlich eher eine Nische.
Also ich glaube, das ist überhaupt keine Nische, weil in der Zeit, wo ich verhört wurde, da saß vor mir einer dieser Menschen von der Sicherheitsbehörde mit seitenlangen Ausdrucksstapeln von Weixin. Ich meine, die haben Zugriff auf alles, und das sage ich auch ganz oft, also ich war ja auch in verschiedenen Gruppen noch drin, und ich habe gemeint, Leute, bitte geht raus aus WeChat, die lesen alles mit. Und dann haben die Leute gesagt irgendwie, wow, nein, wir lassen uns unser Internet nicht nehmen. Aber WeChat war noch nie ihr Internet. Das war ja kein freier Raum, der von der Regierung genommen hat, sondern ich meine, das Geschäftsmodell von WeChat und auch von Alibaba und von allen ist, sich von Anfang an mit der Regierung zu arrangieren und dann da natürlich bereit zu sein, mit denen zusammenzuarbeiten.
Aber gibt es denn ein Internet, was den Nutzern gehört in China? Weil eigentlich hast du doch keine anderen Optionen, oder? Letztendlich kooperieren die Konzerne alle, und das heißt, wenn du diese Konversation, diese Unterhaltung haben möchtest, musst du sie entweder direkt persönlich haben, oder das ist die einzige digitale Plattform, die du hast.
Ja, du kannst dir halt ein VPN besorgen, das ist, glaube ich, die einzige.
Ja, klar, das ist dann immer die Höhe.
Ja. Ich weiß, aber, also ich meine, ich weiß, es ist eine Höhe, nur also ich bekomme einfach diesen Anblick von diesem Typen mit seitenlangen Auszügen von WeChat nicht raus. Also das ist die Realität, da ist jede einzelne Bemerkung. Und gerade, ich meine, wenn man sich im Moment ansieht, was geplant ist mit diesem sozialen Bonitätsindex, dass ja noch viel weiter geht sozusagen. Das
wollte ich nochmal eine Folge zumachen.
Ja.
Aber das heißt, war dir das vorher auch so krass bewusst, oder? Also hast du vor, es klingt dann, als ob du WeChat vorher einfach auch 100% benutzt hast, wie alle anderen, so.
Nee, habe ich nie. Okay. Also, es war schon, also ich meine, also, das ist, als Journalist ist einem so, also gerade wenn du immer wieder auch siehst, wie die Zeitzone an deinem Computer verstellt wird, und deswegen würde ich WeChat nie so verwenden.
Krass.
Auch Mails nicht, also, und überhaupt in China, wenn es sensibel wird, würde ich das Handy draußen lassen und spazieren gehen.
Machte dir das was aus, 4 Jahre lang? Also glaubst du, das hättest du deutlich länger machen können, wenn du nicht hättest weggehen müssen? Also
ja, es ist schon unangenehm, ne? Also es ist unangenehm,
ja.
Aber kannst du, weißt auch, dass du nichts dagegen machen kannst.
Genau.
Aber es ist natürlich unangenehm, klar. Aber wir haben dann immer so Witze drüber gemacht und gesagt, das hast du so gesagt, nein, das hast du so gesagt, ach komm, wir rufen bei denen an, die haben alles aufgenommen.
Dann noch zum Abschluss so ein komplett andere Frage nochmal, weil du auch darüber geredet hast, auch mit dem Buch, dass du sagst, du hast das Gefühl, es gibt wenig Wahrnehmung davon, wie divers und bunt China eigentlich ist. Und es geht in beide Richtungen, das ist so ein bisschen so ein Unverständnis. Glaubst du, das wird sich in Deutschland ändern, dass es irgendwie mehr Bewusstsein dafür gibt? Und dass, ich meine, China ist jetzt der Grund, dass alle sagen, wir müssen alle China kennenlernen, ist immer wirtschaftlich. Das merkt man auch in Shanghai ganz krass, wenn man Leute trifft, die dann die studieren dann Wirtschaft und gehen dann nach Shanghai, weil man muss halt nach Shanghai gehen und China so ein bisschen kennen. Aber es ist halt auch immer sehr schwierig, weil die Leute immer noch diese Wahrnehmung haben, dass China unheimlich weit weg ist. Es ist immer diese Idee, das ist eine ganz andere Kultur, es ist geografisch weit weg. Und wenn es vielleicht in Zukunft auch diesen wirtschaftlichen Anstoß nicht mehr gibt, dass die Leute sich vielleicht eher noch weniger dafür interessieren. Glaubst du, das kann sich irgendwie ändern? Also gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, mehr Verständnis zu haben? Oder ist das eher schwierig?
Also ich hab den Eindruck, dass sich das in den letzten Jahren enorm gewandelt hat. Also ich habe ja schon, ich habe das Gefühl, es gibt allgemein also es gibt ja eine andere Generation auch von Journalisten, die irgendwie Chinesisch studiert haben, Chinesisch sprechen, dort studiert haben, auch irgendwie ganz anders vernetzt sind, also ganz andere Freundschaften haben und dadurch auch einen ganz anderen Input bekommen. Ich habe das Gefühl, es gibt einfach inzwischen eine wahnsinnig große Community an Leuten, die irgendwie an beiden Orten Koffer haben, also sowohl es gibt wahnsinnig viele chinesische Künstler, die auch öfters in Berlin sind oder die Sommermonate in Berlin verbringen. Es gibt ziemlich viele Deutsche, die ab und zu in Peking sind. Ich finde, es gibt wahnsinnig viele Ausstellungen. Dann kommt sowas dazu wie Pritzker Preis für Wang Shu, Berlinale für die Aoyinan, Mo Yan. Also das, ich meine, es gibt viel Kritik an diesen Preisen, dass sie vor allem politisch motiviert sind und vielleicht sonst andere Künstler die bekommen hätten. Aber wie dem auch sei, da möchte ich mich jetzt gar nicht so äußern. Es führt auf jeden Fall dazu, dass die chinesische Kunst bekannter wird. Also ich habe das Gefühl, wer sich wirklich für, also wen das interessiert, der bekommt auf jeden Fall genug Informationen und genug Input und kann auch genug lesen. Ich meine, wenn es einen nicht interessiert, dann interessiert es einen aber auch nicht mehr, wo man noch irgendwie 280.000 mehr Angebote hat. Aber ich glaube eigentlich, also ich habe schon das Gefühl, dass es allgemein immer vernetzter ist. Ich fand es auch Wahnsinn in den 4 Jahren, in denen ich war, wie viele junge Leute jetzt zum Studieren oder für ein Schuljahr nach Peking kommen. Es ist ja fast wie so ein zweites New York geworden, wo man einfach mal hin muss. Und also das meine, es gibt jetzt auch wahnsinnig viele Grundschüler oder Gymnasiasten, die Chinesisch lernen. Und ich habe schon das Gefühl, dass sich das immer weiter vernetzt.
Wie war das, als du studiert hast? Haben die Leute danach gesagt, wie, du studierst Chinesisch, bist du verrückt? Oder fing das da schon an, dass es ein Bewusstsein gab, oh, sollte man vielleicht mal machen?
Nee, das war damals schon auch so. Also es war schon auch so, dass man sagte, nee, das hat Zukunft und so. Auf jeden Fall, es war jetzt nicht so der totale Freak-Ding, aber ich hatte noch ziemlich freakige Leute in meinem Studium. Also irgendjemand, der in so einem Karate-Kid-Band rumgelaufen ist. Und das, also es waren, dann kamen später so immer mehr so auch so BWLer und VWLer, die studiert haben. Aber es war jetzt nicht mehr so total freakig, aber es war auch noch keine Massenveranstaltung.
Na gut, dann als allerletztes, was wir machen, ist oft, dass wir noch eine Empfehlung geben. So normalerweise keine Artikel direkt, sondern einfach so eine Quelle von was, wo wir sagen, es lohnt sich zum Beispiel einer bestimmten Person auf Instagram zu folgen oder das ist eine Publikation, die interessant sein könnte, wenn man sich für irgendetwas interessiert, was mit den Dingen zu tun hat, über die wir heute geredet haben. Hast du da irgendwelche Empfehlungen in die Richtung? Vielleicht, ich weiß nicht, ein Twitter-Account, eine Publikation, das kann gerne auf Englisch sein. Ich weiß, dass du dich auch viel für Kunst und Architektur interessierst. Hast du da irgendwelche Empfehlungen vielleicht? Oder?
Ja, also ich meine, das ist jetzt völlig, also was mir als allererstes einfällt, ich würde alles lesen, was Yuhua geschrieben hat, okay, der meiner Meinung nach, finde ich, eigentlich den Literaturnobelpreis bekommen haben sollte. Fantastischer Autor und in allen, also wenn man alle seine Bücher liest, dann bekommt man, glaube ich, auch einen ziemlich guten Eindruck über den gesellschaftlichen Wandel und diesen Wahnsinn, den das mit sich bringt und was das für die Leute bedeutet. Also was ich ganz toll finde, als einfach irgendwie, wenn man sich für traditionelle Architektur interessiert, dann ist natürlich, lohnt es sich total über Liang Zicheng zu forschen. Es gibt auch von Fairbanks ein Buch auf Englisch über Liang und Lin. Also Lin war ja seine Ehefrau, auch eine etwas glamouröse Person, die Liebschaften mit Dichtern hatte und so, ist auch ganz interessant. Ja, dann gibt es Was fällt mir gerade noch ein?
2 Sachen sind auch schon gut. Das ist mal was ganz anderes.
Okay. Also von
gut. Dann vielen Dank dafür. Dann tun wir da entsprechende Links noch in die Shownotes. Und dann danke für die Zeit.
Ja, klar, gerne. Hat Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Mal.